Niklas, was geht? Du, ich bin gerade noch in der Unterkunft. Ich würde gleich losfahren. Ich habe mega Bock auf den Strand, Alter. Ich war schon so lange nicht mehr im Wasser. Ich habe Bock auf ein bisschen Sonnenschein. Ich habe Bock auf ein bisschen kühles Bier. Aus Bier, da wurde starkes Alkohol. Sagt man ja, weiß man ja. Niklas, was brauchst du alles noch am Strand? Das Bärenabwehrspray? Sollen wir über die Deutschen ein bisschen herziehen und die Kühlbox wieder ran voll machen mit Gadgets, die man am Strand absolut braucht? Was sind die Sommertrends 2021? Wir haben sie dabei. Jetzt geht's los!
Niklas, draußen ist ganz schön kalt gewesen in Deutschland. Da ist die Flucht ins Warme. Selbstverständlich. Seit langer Zeit waren wir zwei nicht mehr zusammen weg.
Wann waren wir das letzte Mal? Letztes Mal waren wir in Südtirol gewesen.
Ja, letztes Jahr, genau.
Letztes Mal
waren wir. Das ist auch noch ganz kurz. Da waren wir mit Julian Pircher, haben wir ihn kennengelernt, ne?
Der ja jetzt auch um uns herumschwirrt. Wir sind nämlich gerade nicht in Deutschland, sondern wir sind auf Malle, muss man ja so sagen.
Zwar wurde der Witz schon gemacht, aber weil Risikogebiet und so, muss man ja schon sagen, ist es hier so wie so Sommerhaus mit SARS. SARS-CoV. Ja. Also ohne Corona, glücklicherweise.
Und ohne Stars. Sonst eigentlich genau gleich. Wir sind gerade im wohlverdienten Urlaub, möchten wir sagen. Wir sind froh, dass diese Reise zustande kommen konnte unter den nötigen Sicherheitsbedingungen. Wir sind hier mitten im Outback, also wir sind wirklich mitten im Nirgendwo, haben ja eine recht schöne Finca gemietet. Wer das Ganze sich mal anschauen möchte, kann das sicherlich bei Instagram tun oder im Videopodcast bei YouTube. David, es ist Folge 24 von Dudes. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Du hast du versuchst einen leichten Teint zu bekommen. Genauso wie bei mir funktioniert das relativ schlecht. Das ist okay, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und bevor wir in das große Sommerspezial reinstarten, habe ich noch eine kleine Ergänzung zu Folge 22. Ist schon zwei Folgen her, aber ihr seid ja findige Zuhörerin. Und zwar hast du in Folge 22, hast du von einem Schlauch gesprochen. Erinnerst du dich, dass du von einem Schlauch gesprochen hast, den die Stars und Sternchen gerne mal benutzen? Kannst du nochmal nur kurz runterreißen, wer benutzt so ein Ding und was machen die damit?
Also die Story wurde mir zugetragen, als wir letztes Jahr im Rahmen von Arena Now quasi die Moderation dort gemacht haben und unter anderem auch Vincent Weiss anmoderieren durften, der die Eröffnungsshows quasi gespielt hat. Wahnsinnig gute Shows, hat mega viel Spaß gemacht, war toll. Und da ist mir bei den Proben aufgefallen, dass Vincent immer so eine, ich nenne ihn ja Vincent, weil wir kennen uns mittlerweile halt, der hatte so eine kleine Wasserflasche mit einem kleinen Schluck Wasser unten drin und ein durchsichtiger Plastikschlauch war da drin. Der hat die ganze Zeit da reingepustet und es waren wie so Atemübungen und Stimmtrainings für die Show eben. Und weil Conny auch mit dabei war und Conny ist ja auch, was Allgemeinwissen angeht, ein wahnsinnig umfangreicher Mensch, ne? Klar. Und der hat gesagt, oh, das ist dieser Gesangsschlauch, der ist wahnsinnig teuer, der ist, also den braucht man halt mittlerweile. Das haben alle großen Stars und Sternchen, ne? Vincent Weiss zum Beispiel, Justin Bieber etc., die pusten alle halt wirklich sehr, sehr lange vor der Show da rein, um die Stimmbänder aufzuwärmen. So die Story.
Genau, das war die Story, davon hast du erzählt und das haben wir so ein bisschen so stehen gelassen und haben das so als so das Produkt stehen gelassen, was ihr unbedingt haben müsst, wenn ihr mal für dumme Sachen sehr viel Geld ausgeben wollt. Mein Klugschiss der Woche kommt direkt am Anfang der Folge, wurde uns eingesandt von Lana und Lana hat uns geschrieben, der sauteure Wunderschlauch, den Sänger und Sängerinnen vor ihrem Konzert benutzen, ist der Lachsvox-Schlauch. Hauptsächlich wird er in der Logopädie verwendet und kostet bei uns in der Praxis, haltet euch fest, unglaubliche 7 Euro. Natürlich ohne Therapiestunden bzw. professionelle Anleitung. Da muss man dann, also den Schlauch muss man dann schon auch selbst in den Mund tun und dann selbst reinpusten oder dran ziehen oder whatever. Kleiner Klugschiss dazu, mittlerweile wird er bei After-Covid-Patienten benutzt, um unter anderem die Lungenfunktion zu stärken. Kriegt ihr für 7 Euro beim Logopäden, also kauft ihn nicht im Justin Bieber Fanshop.
Das wusste ich nicht, mir wurde nämlich von Conny gesagt, dass dieser Schlauch sauteuer sei. Ja, also er hat wirklich gesagt, es ist ein unglaublich teurer Schlauch. Ja, das habe ich auch nicht ganz glauben können, weil letztendlich ist es halt wirklich nur ein kleiner Schlauch, in den du reinpustest. Ja. Ich habe es auch nicht glauben können.
Ja, aber
mir wurde das auch zugeteilt, mir wurde auch geschrieben, hey, übrigens, ich glaube, der heißt Lavo.
Also ist nee, hier steht schon Lachsvox. Also geschrieben also, wird Lachsvox.
Wie man auch halt französische Wörter immer genauso ausspricht, vermutlich. Ich gehe halt stark davon aus, dass es wahrscheinlich ein französisches Wort ist. Deswegen Lavo klingt ein bisschen schöner, ein bisschen eloquenter.
Ja, es stimmt. Ich bin ein deutscher Touri.
Ich wollte ihn bestellen.
Du wolltest ihn bestellen?
Ich wollte ihn bestellen und einfach mal eine Show mitbringen. Aber jetzt sind wir hier, deswegen nächste Woche. Nächste Woche bestelle ich das Ding und dann werden wir das mal probieren, wenn er schon 7 Euro wert ist.
David, ich hab noch eine ganz, ganz tolle moralische Frage mitgebracht. Die möchte ich gerne mit dir ausdiskutieren. Ich weiß, wir sind jetzt hier im Urlaub und wahrscheinlich warten die Leute jetzt so ein bisschen darauf, dass wir endlich darauf kommen, dass wir deutsche Touris auseinandernehmen. Keine Sorge, ich kann euch beruhigen, das wird heute noch passieren. Dieser Urlaub ist quasi eine Feldstudie für Germans. Deutsch im Ausland, beste Feldstudie. Vorher hat mein Bruder und seine Gattin haben mich auf etwas aufmerksam gemacht, beziehungsweise die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, ey, wir haben da heute über was nachgedacht und das ist perfekt für euch. Ich möchte bitte, dass ihr da mal drüber sprecht und da mal zu einer Lösung kommt. Und zwar folgendes, ich finde das eigentlich einen interessanten Gedanken. Mein Bruder hat mit seiner Tochter Fliegen gejagt in der Wohnung. Und das fand meine Nichte ultra witzig, weil sie es ganz toll fand, mit der Fliegenpatsche rennt man rum und jagt diese Fliegen. Und dabei kam den beiden dann irgendwann mal die Frage auf, wie erkläre ich meinem Kind, welches Tier man eigentlich töten darf und welches nicht? Wie sind hier so die ethischen Regeln? Also weil, ich meine, hier jetzt auch im Urlaub, ne, gibt es dann irgendwie viele Mücken und weiß nicht was und dann ist man auch gern mal der, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der nachts irgendwie aufsteht und in so einer Hayaki-Reaktion irgendwie Mücken jagen geht. Aber ab welchem Tier ist die Grenze, wo du jetzt sagen würdest, so, ja, da kann man schon noch mit dem Fuß drauf treten? Und bei dem Tier, weiß nicht, jetzt ein Hund zum Beispiel, da würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, so, nee, ja, nee.
Schwierig, der wehrt sich auch relativ schnell. Genau. Also wenn du nach dem Hund jetzt irgendwie versuchst, ne, zu treten, da ist nicht lange ein Spaß. Also erstmal kein Spaß für niemanden, sondern ja. Tierquälerei.
Aber Tierquälerei, ab wann ist es denn Tierquälerei?
Also, ich habe da mal einen Bericht gelesen und genau die gleiche Thematik war im Zusammenhang von dieser RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich heraus, Dschungelcamp, weil die auch gesagt haben, das ist irgendwie nicht ganz ethisch, moralisch vertretbar, dass man einfach Tiere derartig für eine Show benutzt. Und da wurde dann aber so verargumentiert, dass man eben gesagt hat, naja, das sind ganz kleine Tiere, davon gibt es richtig viele und die haben kein wirkliches Schmerzempfinden. Und das ist ab einer Größe von, ich weiß nicht mehr ganz genau wie groß, aber ob es jetzt wirbellose Tiere sind zum Beispiel oder Tiere mit Wirbeln. Also zum Beispiel ein Wurm, eine Mücke. Da sagt man, ja, ist jetzt so, ist so eine Grauzone.
Aber wie machst du
das? Erziehungsmäßig, wo du schon angesprochen hast mit deinem Bruder, ne, mit der Tochter, da ist es natürlich so, dass man sagt, pass mal auf, erstmal wird kein Tier umgebracht. Wir versuchen alle Tiere hier vielleicht am Leben zu lassen. Also wer seinem Sohn oder seiner Tochter irgendwie vermittelt von wegen, da ist eine Spinne, spring hoch und die kann dir auf jeden Fall, weiß nicht, die Hand abbeißen, dann musst du schneller sein, dann musst du der Stärkere sein. Zieh deinen Schlappen und schmeiß danach.
Ja, aber sag mal noch als Kind, so wenn irgendwo eine Spinne in der Ecke war, da wurde die doch weggeknüppelt.
Nee. Echt?
Nee, was?
Bei dir so?
Nee.
Aber das ist das Erzieherische. Also da unterscheiden sich jetzt viele, viele Generationen oder erzieherischen Maßnahmen. Meine Einschätzung. Mittlerweile wird man doch irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich bin der Stärkere von uns beiden. Oder?
Da bin ich mir manchmal nicht sicher. Also ich habe nach wie vor, wenn ich eine Spinne sehe, bin ich mir relativ sicher, dass die mich tödlich verwunden kann. Also das hat für mich schon so ein Gefahrenpotenzial. Eine Mücke nicht, weil eine Mücke, die macht mich halt einfach nur wütend. Mhm. Aber wonach gehen wir? Gehen wir nach Population? Also dass wir sagen so, ja, wenn es sau viele gibt, kann man die ruhig töten, bis es dann gar keine mehr gibt. Und dann ist man so überrascht. Dann hat man auch gesagt so, ja, wir können ja mal so, lass mal die Meere leer fischen, weil es gibt so sau viele Fische.
Ich verstehe den Vergleich, aber jetzt bei Mücken, da gibt es ja wirklich sau viele. Also Ich hab mal die Story rausgepackt, in der ich mit dem Fahrrad über eine Ratte gefahren bin. Habe ich so ein bisschen plump runtergesprochen, habe das so ein bisschen zu bildlich veranschaulicht.
Ja, das stimmt, das war sehr bildlich.
Dass da irgendjemand geschrieben hat von wegen so, ey, ich konnte den Podcast ganz gut hören bis zu dieser Rattenstory, weil es gibt halt, man kann nicht sagen, es gibt genug von einer Tierart und dann ist es egal.
Guck mal, Beispiel, ne? So, jetzt ist hier so eine Mücke, die fliegt jetzt hier ins Haus. Die ist ja relativ klein. Ist ja ein großes Haus, ist ja genug Platz für alle. Also für uns alle und aber auch für die Mücke tendenziell. So, die Mücke wird es aber trotzdem tendenziell platt machen. Aber sagen wir jetzt mal, realistisches Szenario, wir sind hier mittags, Mittagssonne, chillen, so der eine sitzt drin auf der Couch und jetzt kommt, also ein groß ausgewachsenes Pferd kommt durchs Fenster.
Ach so,
ja.
Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, jetzt noch bei der Mücke und der würde ich halt wirklich mit der blanken Faust, die würde ich so krass gegen die Wand klatschen.
Jetzt kommt
das Pferd. Da würde ich das Risiko eingehen, mir das Handgelenk zu brechen.
Ja,
nur, dass jetzt erstmal Ruhe ist und ich pennen kann.
Genau. Und jetzt kommt das Pferd rein und es ist ja tatsächlich so vom Stören, also so ein Pferd im Haus ist tatsächlich schon, das ist auch unpraktisch.
Ja, oder
also
Pferd bei Olympia.
Ja auch, genau, ja. Pferd bei Olympia ist auch sehr, nimmt sehr viel Platz weg und so. Und da haben wir jetzt aber durch Olympia auch gesehen, so ey, Pferde nicht schlagen und so, ne, weil Pferd, tolles Tier, bitte nicht wehtun. Ja, aber das Pferd ist jetzt halt drin so und das nervt dann auch irgendwie. Jetzt meine Frage, wie eliminierst du das Pferd effektiv?
Wenn ich das Pferd sehe, dann hole ich, ich habe so einen elektronischen Tennisschläger für ja. Fliegen und dann würde ich einfach das Pferd so lange mit diesem elektronischen Dings einfach nur ein bisschen britzeln, bis das Pferd sagt, Bruder, du gehst mir krass auf den Piss.
So, Alter, ich geh
jetzt selber.
Ey, Urlaub mit euch macht gar keinen Bock. Und also einfach drückst dem Pferd mit dem Finger einmal ins Auge, das Pferd rastet aus, dann zerballert dir die ganze Wohnung. Aber das willst du auch nicht machen, du willst das Pferd ja nicht umbringen. Deshalb, also
Also das stärkere Tier ist, wenn das Pferd sagt, ich will dich mit den Hinterhufen jetzt treffen, Alter, dann fliegst du aber im Dreieck.
Also töten wir nur die schwächeren Tiere.
Tendenziell.
Ist es ein Machtspiel, dass wir sagen, Fliegen und Insekten töten wir, aber die größeren Tiere haben wir nur einfach nur Bammel vor. Und würden wir sie auch töten, wenn du einfach die besseren Waffen hättest?
So eine Spinne erstmal, ne, so giftig die jetzt ist, ist natürlich deutlich kleiner, aber hat man auch die besseren Chancen einfach zu gewinnen.
Ja, aber Spinnen sind Ausnahmetiere, wirklich, also die sind sau eklig, die sehen einfach sehr gefährlich aus.
Also ich hab da, ne, in meiner Erziehung war es immer so, dass meine Eltern, wenn sie eine große Spinne im Haus gesehen haben, das wurde immer sehr verniedlicht. Ach, guck mal, wie süß die ist, ach, die ist richtig putzig. Da ist meine Mama mit einem Glas gekommen, mit einer Postkarte, die waren immer so bei uns hinterm Toaster, wurden alle Postkarten und irgendwelche Schnipsel wurden da gesammelt, das ist wie so ein Ort, wie Leute irgendwelche random Schubladen hatten, haben wir so diesen Ort beim Toaster. Weich vom Thema ab. Aber dann kam sie auf jeden Fall mit dem Glas, mit der Postkarte und hat einfach das Glas auf die Spinne drauf gesetzt, unten runter geslidet und dann rausgebracht. Und was toll ist, und das weiß ich auch jetzt zu schätzen, man bekommt nicht nur den nötigen Respekt für die Natur, sondern kann auch die Natur dann wirklich erst fangen und dann sogar anschauen. Ganz nah, wahnsinnig interessant. Oder so eine Spinne von nahem, die kann dir ja nicht näher kommen.
Hm. Ja, finde ich eklig.
Du holst einen Flammenwerfer raus und brennst die ganze Bude nieder und sagst, alles klar, Steins, fuck it.
Ich bin der, also ein übertriebenes Drama macht. Ich hole mir einen Staubsauger, um die Spinne wirklich effektiv, also verschwinden zu sehen, dass ich weiß, sie ist weg. Denk mir dann aber auch so, ich habe sie jetzt aber nicht wirklich getötet. Getötet wird sie vielleicht im Staubsauger durch den Propeller oder was auch immer da drin ist. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Staubsaugern aus. Und dann fällt sie aber, während ich den Schlauch ansetze, fällt sie hinter die Couch. Und das für mich dann einfach Grund auszuziehen.
Okay, ja. Wenn du sie aber eingesaugt hast, würdest du dann den Staubsauger entleeren?
Nee, oder
hast du
also auch schon mal neuen Staubsauger kaufen?
Also einen neuen Staubsauger.
Ja. Der ab in Müll, komplett neuen Staubsauger kaufen.
Ja. Weil wie viele Spinnen sonst eingesaugt werden und dann einfach so eine Spinnenkolonie im Staubsauger entsteht.
Oh Gott.
Wenn du dann das nächste Mal wieder zum Staubsauger gehen möchtest. Muss man hier übrigens Triggerwarnung aussprechen? Das habe ich letztens irgendwie bei einer, ich sag mal, Influencerin auf Instagram gesehen, die irgendwie über Spinnen irgendwas publiziert hat und dann wurde irgendwie ein Kommentar verfasst von wegen, Entschuldigung, kannst du mal bitte Triggerwarnung aussprechen? Hallo, das sind vielleicht Spinnen.
Ja, aber geben wir, ach so, wegen
Spinnen? Dachte, so, Alter, im Ernst?
Triggerwarnung Spinnen, ja? Oder was ist die Triggerwarnung?
Ja.
Okay. Mir,
das kann jetzt nicht nur ernst sein, Leute.
Okay, Leute.
Triggerwarnung, hier scheint die Sonne, kann man sich verbrennen. Seid ihr wahnsinnig?
Triggerwarnung, Pferd auf dem Flur, Achtung. Triggerwarnung, Gewalt an Mücken.
Ah, darf man sich jetzt nicht zu sehr aufregen. Triggerwarnungen okay. Sind schon eigentlich nicht verkehrt. Vor allem im Urlaub, wenn halt wirklich einfach so eine Armada deutscher Touris über den Strand stolziert und du denkst dir, nein, das ist nicht mein Mallorca.
Okay, bevor wir dazu kommen, coming to a conclusion, also gehen wir erstmal dahin und sagen, okay, sagen wir dann bestenfalls, wenn man sich schlau verhalten würde, würde man erstmal versuchen, kein Tier zu töten.
Ja, würde ich sagen.
Weil anders wäre ja auch eigentlich doof. Also es gibt ja keine, ich glaube, es gibt keinen Mittelweg.
Keinen realistischen Fall, in dem dir so ein Tier wirklich körperlichen Schaden zufügt. Es raubt dir vielleicht etwas Schlaf. Ja, meine Güte.
Du hast so ein Pferd im Wohnzimmer, man kann dir schon so mehr, doch, ein Pferd im Wohnzimmer kann dir schon mehr rauben als
okay,
dein Schlaf.
Okay, dann tausch mal das Pferd mit einer wilden Raubkatze aus. Die gibt's jetzt auch nicht wirklich hier, aber wenn so ein Bär, wir haben letztens irgendwie ein Video gesehen, da ist ein Bär auf einmal neben Wanderern, die einfach vorbeistolziert. Oder du bist in einem Zelt, so wie unser Fotografenfreund aus Österreich, Julian Pircher, Shoutout an the Man, der gesagt hat, letztens beim Zelten hat ihn ein Hirsch geweckt. Da würde ich auch, also ich würde den Hirsch nicht direkt niederklüppeln, sondern erstmal
gucken, was passiert. Ganz kurz, du bist in der Natur. Also dieses Szenario, das ist halt für mich so dieses absolute, ich bin halt lost mit mir selbst. Du bist im Wald, gehst aus deinem Zelt und es steht halt einfach ein Bär. Jetzt mal wirklich komplett realistisch. Ja. Was passiert? Was ist dein nächster Schritt?
Erstmal würde ich, glaube ich, versuchen, mich zu konzentrieren und Ruhe zu bewahren.
Also ich glaube, ich wüsste, du, das Witzige ist, ich weiß nicht, was ich machen würde, ich weiß aber, glaube ich, was du machen würdest.
Ja, was würde ich denn machen?
Ja, du würdest erstmal versuchen, mit dem Bär zu kommunizieren. Also erstmal mit dem zu sagen, so, ey, guck mal, pass auf, wir können auf einer total sachlichen Ebene miteinander halt sprechen und ich glaube auch eine Lösung finden. Ich bin da sehr lösungsorientiert, ich habe ja auch 12 Jahre Fußballverein gespielt Und da waren wir auch immer, da war Teamwork halt immer wichtig. Und ich glaube, wenn du und ich, wenn wir uns zusammenschließen würden, dann wären wir ein Hammer-Team.
Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Lösung.
Und weißt der Bär so, der Bär so, ja, ja, also eigentlich, also ich würde auch, gib mir 50 Euro und ich lasse dich in Ruhe.
Ich glaube eher noch, dass der Bär einfach, der brüllt einfach einmal nur, ne, dieses, wie Bären halt machen. Brüllt ein Bär?
Je nachdem, ist es ein Brüllbär?
Der bellt ja nicht.
Nee, ein Bär bellt nicht. Ich habe noch keinen getroffen. Ich glaube, der türmt sich auf, wenn er dich angreifen will, wo ich mir denke, Digga, du brauchst dich wirklich nicht aufzunehmen. Ich habe schon Schiss, ich scheiß mir jetzt schon in die Hose, auch wenn du da nur sitzt und mich mit deinen süßen Bär-Knopfaugen anguckst.
Ich stell's mir nur vor, wenn der Bär mich halt quasi nicht versteht, was sehr wahrscheinlich ist, also davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann einfach so, du machst die Augen deutlich weiter auf, beugst dich leicht nach vorne und bist dann mit klarerem, aber deutlich lauterer Stimme vor ihm und sagst, ich möchte dir doch gar nichts Böses, wie der Deutsche, der im Restaurant sein Schnitzel bestellt und die Bedienung einfach eine andere Sprache spricht und sagt, auch wenn sie nur noch lauter sprechen, ich habe keine Ahnung.
Ein Hallo, Schnitzel.
Herr Bär, ich bin hier, um Frieden zu machen.
Jetzt türmen die halt nicht auf, ich verstehe.
Jetzt chiller mal.
Okay, ich hätte auch eine Strategie.
Ja, wie wäre
der Bär, ich komme aus dem Zelt, sehe den Bär, blicke dem Bär sehr lange tief in die Augen, aber nicht so von wegen so, ey Bro, Alter, gleich gibt's heftige Keilerei, sondern ich versuche ihm so einen zärtlichen Blick zuzuwerfen, also einen sehr brüderlichen Blick, der wird natürlich erstmal nicht funktionieren, das wird den Bär aber schon mal so ein bisschen verunsichern, wo der Bär so sagt so, scheiß Mann, flirtet der mit mir? Und dann wird der Bär sich irgendwann auftürmen, um mir zu sagen, Bruder, ich werde dir gleich sämtliche Knochen brechen und dir die Gliedmaßen abreißen. Und den Moment, wenn er sich auftürmt, nutze ich schneller auf den Bär zu und umarm ihn.
Oh, das ist natürlich auch clever. Ich weiß nur nicht, ob das so
Das wird doch der Überraschungseffekt, das ist das. So soll man ja auch dem Hai, wenn man einen Hai unter Wasser sieht, soll man laute Geräusche machen und dem Hai auf die Nase boxen.
Ja, das habe ich auch mal gehört, dass man unter Wasser klatschen soll, weil das Hai irgendwie, die hören da, haben richtig gutes Gehör, wo ich mir auch denke,
ja, der weiße Hai.
Aber schon mal versucht, unter Wasser zu klatschen?
Ja.
Oder laut zu schreien?
Ja.
Das klingt sehr kläglich.
Ja, das ist auch wirklich, das ist auch wieder so ein menschliches Ding. So, ja, doch, kein Problem. Wenn der weiße Hai kommt, ich weiß, was zu tun ist. Klatschen, schreien und ihm auf die Nase boxen. Und der weiße Hai so.
Alter, der hat alle Moves hat er drauf.
Fuck, wie hat er das gemacht?
Scheiße, seine Freunde zurück. Jungs, es lohnt sich nicht. Es ist zu krass.
Es ist zu krass. Lass ihn in Ruhe.
Ich hab's probiert.
Alles gegeben. Ja, natürlich, also auch Bären und Haie bitte nicht anfassen, genauso wie Mücken. Ich hoffe, das war eine zufriedenstellende Lösung der Aufgabe. Damit haben wir diese ethische Frage auch wieder perfekt abgerundet.
Halt, stopp. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung.
Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne?
Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung.
Geil. Hallo David.
Hallo Niklas.
Wir sind wieder in der Werbung.
Also es ist ein schöner Raum hier.
Genau, es ist ein kleiner Safe Space für, aber auch ein paar persönliche Connections vielleicht, die es geben könnte. Zum unserem heutigen Kooperationspartner zum Beispiel. David, hast du irgendeine persönliche Bindung zu Renault?
Eine persönliche Bindung zu Renault. Ich habe auf jeden Fall lange Zeit einen Renault Twingo selber mal gefahren, also fahren dürfen. Es war nicht mein eigenes Auto. Und da muss ich schon damals sagen, es war immer wieder ein geiles Stadtauto. Es war klein, kompakt, aber innen drin ein Raumwunder. Und das hat mich positiv beeinflusst, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hatte.
Das hat dich sicher getragen.
Auf jeden Fall. Wusstest du? Steht hier so im Briefing. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich sage es ganz transparent, wie es ist. Dass der Hauptsitz in Deutschland von Renault in Köln ist.
Oha.
Bei uns.
Bei uns.
Das ist quasi die Erfindung des Rades bei uns als Nachbar.
Ja, tatsächlich. Gutes Beispiel.
Und du hast schon ganz richtig gesagt, der heutige Kooperationspartner ist Renault und zwar mit dem Renault Clio. Der Clio ist ein Kleinwagen und bietet gleichzeitig höchsten Komfort und ein sehr geräumiges Auto. Ich habe schon gerade angesprochen, Raumwunder mag jeder, vor allem in der Großstadt. Ne? Also wenn das Auto innen drin besonders groß ist, aber außen sehr klein, hat man da the best of both worlds. Du findest guten Parkplatz, du hast aber die Möglichkeit, sperrige Sachen dennoch zu transportieren und das einfach in einem sehr, sehr guten Formfaktor. Das Modell ist ausgestattet mit biobasierten Materialien und mit moderner Konnektivität, wie zum Beispiel kostenlosen Apple CarPlay. Es gibt es bei vielen anderen Automarken, dass man das irgendwie da drauf buchen müsste, aber nicht beim Renault Clio, da ist es standardmäßig dabei. Das heißt, du kannst einfach dein Handy anschließen und dann macht es einen Sound. Wie geht der Sound?
Bidibim.
Ganz genau. Und dann weißt du, connected and ready to drive. Den Renault Clio gibt es mit 3 Antriebsarten, also E-Tech, Vollhybrid, Benzin und Autogas. Und da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Apropos für jeden was dabei, es gibt ganz viele verschiedene Sicherheitssysteme in diesem Auto, die dir das Fahren, das Einparken, Cruisen, wenn du so möchtest, einfacher machen.
Ja.
Insgesamt 20 Fahrassistenzsysteme, die dich schützen und das, was dir lieb ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen teuren Einkauf nach Hause transportieren möchtest, geht das hiermit besonders sicher. Was wäre so ein Einkauf, den du gerne mal von A nach B transportieren wollen würdest?
Eine sehr kleine Couch, die ich in meinem Renault mitführen kann. Eine ganz kleine Couch. Wie? So eine Deko-Couch. Also es ist jetzt keine richtige Couch, um drauf sitzen, sondern so eine, die man sich ins Regal stellt.
Krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Ja, zum Beispiel für die Katze. Oh, die hat dann eine kleine Couch und die könnte ich zum Beispiel mit nach Hause transportieren.
Guter Punkt.
Ja.
Oder für den Hund, wenn man sagt, der Hund soll nicht ins eigene Bett, weil der sonst hart, kriegt er einfach ein eigenes Bett. Und das ist natürlich Hundegröße.
Genau, Hundebett.
Sehr gute Idee. Das könnte man damit nach Hause fahren. Eins der vielen Fahrerassistenzsysteme ist zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera, die dir oder mir beim Manövrieren hilft. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zwar ein guter Autofahrer, aber so einparken... Parallel Parking, wie nennt man das? Parallel Parking auf Deutsch, ne?
Ja.
So, das gibt ja auf die eine Seite, wenn du so nach rechts parken willst, parallel, und dann gibt es da, wenn du auf die linke Seite parken willst. Und das, also auf der linken Seite raff ich es nie. Und da bin ich immer froh, wenn ein Auto mir beim Einparken hilft, mir so eine Ansicht gibt, blinkt oder irgendwie pfeift, wenn ich sage, okay, ich bin irgendwie nah dran. Sonst kann ich es nicht.
I can't, man. I can't.
Für mich muss es einfach blinken, sonst komme ich da nicht in Stimmung.
Parallel parking or nothing.
Wenn ich da rein soll, dann brauche ich eine Kamera.
Ja.
Oder, das ist auch ziemlich gut, es gibt einen aktiven Notbremsassistenten. Das heißt, wenn du auf der Straße unterwegs bist und bist vielleicht mit dem Auge an einem schönen Eisladen und merkst aber nicht, oh Mist, da kommt jetzt jemand abrupt über die Straße gelaufen und siehst die Person zu spät, dann bremst das Auto für dich, falls du nicht schnell genug reagierst. Das heißt, der Renault Clio sagt immer, hey, Niklas, stopp mal ganz kurz.
I got
your back.
Ah, oh, Mist, ich habe gerade die Eisdiele angeguckt.
Das ist absolut gerechtfertigt bei immer wärmer werdenden Temperaturen, aber du musst auch mir vertrauen. Und da ist das Vertrauen in die Temperatur, ins Eis, aber genauso in den Renault wichtig und eins.
Okay, ich vertraue dir, Renault.
Den Renault Clio, den gibt es schon ab 99 Euro monatlich zu leasen. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal bei Renault vorbei. Alles ist nochmal in den Shownotes verlinkt. Und besonders stilvoll, dynamisch und umweltbewusst wie der Renault Clio geht's hier jetzt im Podcast weiter.
Werbung Ende.
Ja.
Gut, also des Weiteren, David, wir sind im Urlaub und wir sind jetzt hier, Malle. Und wenn man Malle hört, woran denkt man dann?
Saufen, Ballermann, Pötten und Bier.
Ja, genau. Perfekt runtergebrochen.
Ich möchte an den Strand.
Ist ungefähr das, was auf deinem Shirt steht, wenn du das erste Mal um Ballermann gehst. Einmal saufen, Shirt. Ballermann, Titten, Bier und ich will an den Strand.
Ich habe mir so ein bisschen schwer getan, das den Leuten irgendwie zu kommunizieren, wenn die gefragt haben, ach, du fährst in Urlaub, schön, wohin denn? Habe ich immer gesagt, in Spanien. Ja, wo denn in Spanien? Insel Spanien? Spanien halt. Wo denn sonst Spanien? Soll ich dir jetzt erklären, dass Spanien in Europa ist oder was? Reicht's dir nicht?
Bist du dumm?
In Spanien. Naja, egal.
Auf jeden Fall haben wir hier schon deutlich aufregendere Tiere sehen können als Mücken, Haie und Bären, und zwar deutsche Touris. Und wir hängen uns ja super gerne mal an diesem Thema auf, also Deutsche. Was macht den Deutschen aus? So wie verhält er sich? Aber primär haben wir das bisher in Deutschland getan. Ich meine, da verhält sich der Deutsche ja komisch genug, aber er wird noch viel komischer, wenn er irgendwann ins Ausland geht.
Das stimmt.
Und zwar
vor allem nicht nur in irgendein Ausland. Also Mallorca ist ja bewiesenermaßen das 17. Bundesland. Und da ist natürlich der Deutsche verpflichtet, auch weiterhin Deutsch zu sein.
Ja.
Also der muss, erstmal ist hier alles auf Deutsch erstmal. Ne? Und da möchte er verstanden werden. Und da darf er sich so aufführen, wie er sich aufführen möchte im Urlaub.
Was macht denn für dich den deutschen Touri aus?
Der ist auf jeden Fall sehr gelassen und trinkt Bier.
So kriegen wir auch jetzt gerade
auf den Tisch gestellt.
Julian mit so einer Inbrunst, fordernden, so
alte. Julian, soll ich dir mal ganz kurz sagen, wie viel Uhr ist es? Es ist 11.53 Uhr. Ich stelle dir mal einfach meinen Kaffee, den ich jetzt nicht zu Ende getrunken habe, weg.
Und würde dann jetzt auch mal dieses Bier öffnen, was so vor uns steht.
Ja, einhändig. Wir können es also nicht abstreiten, wir sind auf Mallorca, wir sind Deutsche, wir trinken gerade Bier und das ist somit das magische Trio. Erstmal, um ein guter Touri zu sein. Das steht auch im dritten Buch Mose, sei ein guter Touri, trink viel Bier. Prosit auch an Felix, der im Hintergrund steht.
Cheers in die Runde, ganz kurz, bevor es weitergeht. Einmal anstoßen, auch Cheers an alle
Prost.
Dudes und Dudinen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ey, das muss man auch nochmal sagen.
Du hast es schon wieder gesagt. Es heißt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht eingeschalten habt.
Das ist so ein bayerisches Ding.
Das sagst du immer, wenn du...
Natürlich, Mann. Dann ist man einmal in Spanien auf Malle und dann darf man nicht mehr Deutsch reden oder was? Bist du blöd?
Also, fangen wir bitte chronologisch an. Aber das Erste, was ich mir notiert habe, meinen ganzen Beobachtungen, ist... Wir waren am Flughafen und wir waren noch nicht raus aus Deutschland, deshalb eigentlich unfair, weil es zählt gar nicht, aber der Urlaub beginnt ja für den Deutschen an dem Moment, wenn er morgens das Haus verlässt und mit seinen 17 Koffern zum Flughafen rollt. Wir sitzen am Gate,
ja.
Wir sind am Gate und es geht gleich los und dann sitzt du ja vorne noch in diesem Wartebereich und alle warten darauf, dass dann gesagt wird,
Boarding
has started und der gute Deutsche, die Deutschen erkennt man daran, dass die Deutschen sofort, wenn diese Ansage losgeht, springen sie auf und stellen sich in die Schlange. Obwohl sie wissen, es ist ja scheißegal, weil alle haben eine Sitzplatzreservierung. Also du kriegst nicht den besseren Platz oder so, wenn du als Erster im Flugzeug bist. Und trotzdem ist es jedes Mal dasselbe. Der Deutsche steht auf und stellt sich in die Schlange.
Das ist das Phänomen Schlange an sich, glaube ich. Es ist noch nicht mal jetzt groß am Flughafen. Klar, da ist eine Schlange halt wirklich mit Ansage da. Und wenn du sonst jetzt irgendwie einen Laden hast oder du hast eine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, sag ich mal. Und da ist eine Schlange, der Deutsche stellt sich an und beharrt aber auch auf seinen Prinzipien, auf sein Recht von wegen so, ich bin der Nächste in der Schlange vor mir. Es hat eine wirklich sehr chronologische Abfolge, wie die Leute in dieser Schlange abgefertigt werden. Und dann darf man da auch nicht überholen. Da darf auch der Dritte vorne keinen weiteren vorlassen, weil der müsste ja eigentlich noch mit mir sprechen, ob ich den auch vorlassen würde.
Und das ist quasi Domino-Day der Gefühle, denn der sich da als Erster anstellt in der Schlange, der ist dann ja auch als Erster im Flugzeug, setzt sich als Erstes auf seinen Platz und dann geht's dem Deutschen aber nicht schnell genug, dass dann der Flieger startet, weil sie erst alle anderen noch reinsetzen müssen. Da ist der Deutsche sauer, dass die anderen so lange gewartet haben, getrödelt haben. Das ist saudumm. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann... Jetzt kommt ein Ding, das wird dich jetzt triggern.
Also ja.
Digitalisierung am Flughafen. Riesenthema.
Fand ich, wir haben ja für Spanien zur Einreise ein Spain Health Document ausfüllen müssen. Und das ist insofern wichtig, weil man eben wissen möchte, ob man Corona geimpft ist. Hat man Symptome? Man muss dazu sagen, ich möchte das nicht kleiner reden, als es ist. Verzeihung. Es ist ein Internetdokument und muss einfach nur angeben, habe ich Symptome, ja, nein, bin ich geimpft, ja, nein. Und dann am Ende des Tages interessiert sich keine Sau mehr dafür. Du lädst es irgendwie auf dein Telefon drauf und sollst es bitte aber in ausgedruckter Form noch mitbringen. Es geht aber auch auf dem Handy und dann gehst du einfach da durch.
Und keiner fragt nach,
deinem QR-Code.
Ja, das war ja auch ziemlich dämlich und irgendwie falsch. Sollte man vielleicht nochmal dieses System überdenken. Aber dann stehen wir auf jeden Fall da und dann steht da ein Herr und der sagt so, ja, könnte ich mal ihr Dokument sehen? Und wir zeigen dem unser Dokument mit so einem fancy QR-Code und so drauf. Und er guckt drauf und sagt, cool, dann ist hier ihr grüner Chip. Geben Sie den bitte wieder da vorne ab, damit der weiß, dass wir dieses Dokument gesehen haben. Da kriegst du einen haptischen, grünen Plastikchip in
nichts
die Hand.
Nichts desinfiziert höchstwahrscheinlich.
Von irgendeinem so Typen am Flughafen. Und gibst ihn dann 20 Meter weiter einer anderen Person, die sagt, ah, ja, der hat einen grünen Plastikchip. Dann ist wohl alles dann stimmt's wohl. Ja. Dann ist alles super, dann darf der hier mitfliegen.
Das ist wie so ein Plastikchip wie auf der Kirmes. Steigst dann ins Fahrgeschäft rein, dann geht einer rum, der dich aber nur anschnauzt, wegen Chip.
Ja, das hat aber.
Hier ist mein Chip. Und dann, genau, wie auf der Kirmes, auf dem Flugplatz, steigst du ins Flieger ein.
Das hat sich aber auch bewährt. Das hat halt immer funktioniert. Also sagt der Deutsche, ja, man soll das jetzt ändern.
Eben.
Das war alles super gewesen bisher.
Da bin ich ja überrascht, interessiere mich dafür, ob das auch für ausländische Reisende in Deutschland so klar ist. Wenn der Deutsche natürlich dann seinen Regeln blind folgen kann, er weiß, da ist eine Schlange, da stelle ich mich an. Das muss ja wahnsinnig überfordernd für den Ausländer in Deutschland sein. Mit so vielen Regeln. Aber genauso anstrengend für den Deutschen, wenn er im Ausland ist und dann gibt es weniger Regeln und dann möchte er wiederum seinen geregelten Tagesablauf haben. Ich gehe zum Strand, da ist ein Parkplatz, da möchte ich hin. Das Navi sagt, ich muss da reinfahren. Das geht fein nicht, gell? Da steht ein Typ mit der Sperrung. Ich flipp aus.
Große Verwirrung und große Wut. Und so waren wir auch keine 5 Minuten im Flugzeug. Und da war hinter uns, saß ein Herr und ein anderer Typ. Und dann kam eine Frau mit ihrem Mann. Und die bemerkten dann relativ flott so, Also hier auf meinem Ticket steht aber, dass wir auf Platz E und F sitzen. Da sitzen jetzt aber schon zwei. Die restliche Reihe war frei. Und dann
da
waren
saßen
die
noch deutlich jüngere, ne?
Ja,
da war dieser Generationsunterschied von wegen. Ihr Buben, Entschuldigung, habt ihr euer Ticket nicht richtig lesen können, gell? Weil hier sitzt ihr gar nicht. Wir sitzen hier.
Die scheiß Jugendlichen haben sich da auf die Plätze von denen gesetzt. Und die waren direkt so sauer.
Du wirst ihnen in Ehre gekränkt, ne?
Heftig am Fronten und scheuchen die da vom Platz runter. Sie sitzen am falschen Platz. Und dann wieder der Deutsche, der sagt so, okay, sie bewegen sich nicht. Er hat es anscheinend nicht verstanden. Sie sitzen am falschen Platz. Und dann beim dritten Mal so, ah, Gott sei Dank, jetzt haben sie laut genug gesprochen. Sitzen sie am falschen Platz?
Ich finde es auch richtig widerlich, wenn die Leute, vor allem Deutsche, wir hacken richtig auf den Deutsch rum. Scheiß drauf. Wenn die Deutschen ihre Prinzipien einhalten wollen und wissen oder glauben zu wissen, dass sie recht haben und dann diese verwichstes Grinsen auf dem Gesicht haben von wegen so, ja.
Sie wissen, dass
sie was falsch gemacht haben, gell? Mir sind die Eigentümer der Tickets und der Sitzplätze hier.
Die zeigen vor allen Dingen das
Außending. Hier, lesen Sie selber, lesen Sie selber. Was steht bei Ihnen drauf? So, merken Sie es, gell?
Ich glaube Ihnen, dass Sie Platz eh haben. Nein, gucken Sie, hier steht's. So im Kino machen Sie es auch so, wenn du im Kino auf dem falschen Platz sitzt und dann so, nee, hier, das ist meins. Sehen Sie hier auf meinem Ticket? Ja, fuck. Okay, dann geh auf den anderen Platz. Gut, also, wir sind jetzt schon mal, guck mal, wir sind noch gar nicht aus Deutschland raus, schon ein heftiger Rant.
Kino, das ist mir mal passiert tatsächlich, ich war auf dem falschen Sitz im Kino, wirklich, das ist eine Abbiegung gerade.
Warst du schon am Schlafen? Side Story. Warst du schon am Schlafen oder
Nein,
warst du noch wach?
Ich hatte im Kino ein Date.
Das heißt ja nichts.
Also da kann man trotzdem pennen.
Da kann man trotzdem pennen.
Hast du recht. Ich hatte ein Date im Kino und es war das erste Date auch. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich zum ersten
Dein erstes Date ersten ever?
Nee, nicht ever, aber eines der ersten Dates. Also ich hatte sonst vorher noch nicht viele. Ich wusste noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. War dementsprechend aufgeregt. Und ich saß im Kino auf einer Kuschelbank, vorher noch am Schalter
Entschuldigung,
gefragt.
Entschuldigung, wo saßt du?
Entschuldigung, welchen Sitzplatz wollen Sie denn haben? Wie beim Flugzeug, kannst du einen Sitzplatz reservieren. Und dann hast du auch diesen Scream im Kino und dann kannst du ja sagen, hier ist die Leinwand.
Ne, und wie heißt das bei euch? Eine Kuschelbank. Moment, ist es, das ist der offizielle Titel? Eine Kuschelbank?
Ja, es gibt auch Einersitze und dann gibt es auch Kuschelbänke. Ja, das ist so ein etwas breiteres.
Also Kuschelbank, ich hoffe nicht, das klingt sehr übergriffig. Wenn du jetzt bei einem Date sagst, nehmen wir einen normalen Sitz oder eine Kuschelbank, das heißt, das ist quasi, du bezahlst quasi die Fummelei direkt mit.
Naja, aber wenn du ein Date vielleicht hast, dann ist das vielleicht schon angebracht. Die andere Person weiß vielleicht schon was davon. Was natürlich super strange wäre, wenn du eine Person mitnimmst, du weißt, das ist ein Date, die andere Person nicht und du nimmst trotzdem die Kuschelbank.
Alter, das ist so dieses, du willst es doch auch. Sag, du willst es doch auch, ohne zu sagen, du willst es doch auch. Kuschelbank im Kino.
Anyways, ich saß auf jeden Fall auf dieser Kuschelbank und hatte eine Riesentüte Popcorn. Man kriegt ja in Kinos immer diese richtig handlichen Packungen von 5 Kilo und dann 2 Kilo Fanta noch oben drauf. Da saß ich da. Es lief schon Werbung, es war dunkel. Ich habe mit meinem Date dann den Popcorn schon leicht gegessen. Und dann kam jemand und hat gesagt, Entschuldigung, das war aber relativ human, hat gesagt, Entschuldigung, ich sitze auf meinem Platz oder auf unserem Platz. Es war auch
ein
Couple.
Auf meiner Kuschelbank.
Ja, genau. Ja. Die Kuschelbank ist unsere. Ja. Also wir haben auch ein Handtuch hingelegt, wie Sie sehen. Oder nicht gesehen haben offensichtlich. Also habe ich dann gesagt, oh stimmt, ich habe mich im Sitzplatz oder in der Reihe vertan, wollte aufstehen. Und dann hat der Kinofilm angefangen. Und in dem Moment habe ich auch noch diese gigantische große Popcorn-Tüte von meinem Schoß gestoßen und habe alles auf dieser Kuschelbank verteilt.
Oh Mann.
Und dann saß ich da oder stand da wie ein Idiot und habe einfach, während andere gesagt haben, hey, ich möchte jetzt eigentlich den Film schauen, habe ich so richtig wie ein Spacken diese Popcorn von dem Sitz runtergekratzt und habe das wieder in die Tüte rein. Habe dann gesagt, sorry, ich kann mir auch nicht jetzt neue leisten, so als Essen.
Dann war es keine Kuschelbank mehr, sondern eine Krümmelbank.
Ja, genau.
Süß. Ja, cool, Kuschelbank. Das ist ja furchtbar. Bei uns hieß es einfach nur Doppelsitz. Also das war halt dann so ein bisschen, da konnte man dann wenigstens noch sagen, ja, wir nehmen Doppelsitz, ohne der anderen Person direkt zu sagen, fuck, Alter, ich werde dich heute richtig angrabbeln.
Schade, wo man doch eigentlich im Kino genau so ein bisschen intimer werden kann und einfach da ein bisschen kuscheln kann.
Ja, Kino ist eh das feigste Date überhaupt so. Vor allen Dingen, wenn du gehst ins Kino und weißt schon.
Ich finde das ziemlich romantisch.
Ja, ist sehr romantisch, weil du musst dich einfach 2 Stunden nicht unterhalten. Super, brauchst dich nur vor dem Film, nach dem Film kurz unterhalten. Und dann gehst du noch in eine Kuschelbank, so dass du auch schon vorher der Person suggerierst, pass auf, gleich wird geschwiegen und gekuschelt. Punkt. Keine Kommunikation und ab dafür.
So stelle ich mir den deutschen bürokratischen Sex vor.
Nicht reden.
Gefällt es Ihnen?
Ja. Gut. So, okay. Also, wir sind jetzt also schlussendlich Mallorca oder wie der Deutsche sagt, auf Mallorca.
Und wenn Malotze sagt, ist unwürdig. Malotze ist wirklich das Unwürdigste, was geht. Und Conny, der auch hier dabei ist, der benutzt das, weil er, der will mir eins auswischen. Im Hintergrund winkt er.
Conny, was sagst du zu, was ist dein Favorite, deine Favorite-Bezeichnung für Mallorca?
Ja, Malotze ist schon richtig übel, aber ein bisschen witzig.
Malotze ist richtig übel, aber auch schon richtig witzig, sagt er.
Unwürdig. Ehrenlos.
Ehrenlos. Gut. Also, gestern haben wir dann die Erfahrung machen müssen, dass wir dann doch, und das ist halt das Traurige, man macht sich lustig, ne, über die anderen deutschen Touris, aber am Ende ist man ja dann doch selber auch der deutsche Touri. So wollten wir gestern zu einem Strand fahren, also wir wollten das Meer sehen. Und es hat sich zu einer leichten Odyssee entwickelt, weil wir dann leider sehr schmerzlich sehen mussten, dass wir doch in dieselben Fallen tappen wie alle anderen. Also wir haben dann, also erstmal hat Julian bei Google, und das ist schon mal der erste Fehler, geheimer Strand eingegeben. Das Ding ist,
wie geheim kann der noch sein?
Wie geheim kann der sein, wenn man nach einem geheimen Strand googelt? Kannst du, Julian, komm mal kurz her. Kannst du mal kurz, also ich finde, war ja auch dein Plan. Kannst du kurz sagen, wie du dir das vorgestellt hast? Also so.
Ja, ich muss sagen, also dadurch, dass das ja auch, also das war ein Blog-Eintrag dann von Bibi Pichler aus Hamburg. Und ich dachte mir, die ist safe mega local hier. Ja. Und weil die meinte auch schon, die war auch schon zweimal auf Malle. Oh, und diesen Geheimstrand darf man sich nicht entgehen lassen. Hier sind sie und dann in Klammer fast alleine.
Ach, das stand da.
Ja, das stand da. Ja.
Kurze Frage, bist du auf den Link oder auf diesen Strand dann aufmerksam geworden, weil du den Link gesehen hast oder hast du geheime Strände und dann Google-Bilder angeguckt und hast du dann noch den schönsten ausgesucht, weil die müssen ja auch geheim sein, ich habe das ja eingegeben.
Nee, das Problem war ja auch, dass der Titel auch noch war, die 10 besten geheimen Strände. Das bedeutet, es suggeriert ja schon mal, dass es 10 von denen gibt in der ganzen Insel.
So. Und die sind nicht nur geheim, sie sind auch noch super gut.
Ja. Was mir noch im Titel gefehlt hätte, weil dann wäre ich auch hingefahren, wäre so einer der 10 besten Strände auf Mallorca und dann so in Klammern 4K im Hintergrund HD. Crazy geil.
Und als i-Tüpfelchen hat Julian die ganze Story dann noch abgerundet, indem er hat uns das Bild gezeigt hat, was mit dabei war und gesagt hat, guck mal, da ist gar niemand am Strand.
Ah, ja.
Und nee. So trickt man Deutsche. Das ist so. Bing.
Naja. Aber ich fand dann, also wir haben uns ja einen ganz coolen Strand rausgesucht, also theoretisch hätte er ja cool sein können.
Sehr.
Letztendlich, Spoiler, wir sind nicht zu dem gefahren, wo wir eigentlich hin wollten, weil es eben so eine Odyssee war.
Weil die Straße verstopft war von deutschen Touristen. Also es war quasi ein Nadelöhr für Deutsch-Touris. Und dann sind wir da durch und haben halt direkt gesehen, so ungefähr gefühlt 8 Kilometer vor dem Strand war eine Schranke, wo dann die deutschen Touristen mit ihren aufblasbaren Pooltieren, Decken, Kindern auf dem Rücken diese Straße runterwandern, um an diesen einen Strand zu kommen, weil das ist nämlich ein geheimer Superstrand, um dann am Strand zu merken, hier ist ja jeder.
Leider, leider. Und auf dem Weg, wir waren ja noch im Auto, haben einen riesen Parkplatz gesehen, links und rechts die Touris, die aus ihren Blechbüchsen rausströmen, ächzend und krächzend mit Schweißperlen auf den Stirn, weil es so heiß ist. Und dann ist natürlich das Wetter auch nicht gut, weil es heiß ist und zu heiß. Haben die ein paar Gadgets und hier und da auch in der Hand gehabt. Aber richtig schön. Da hat man fast schon an den Utensilien merken können, welche Nationen jetzt gerade an uns vorbeigehen.
Das ist super. Da komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Können wir anknüpfen. Gadgets. German Gadgets. Was sind so die typischen deutschen Urlaubsgadgets, die der Deutsche immer dabei hat?
Ich glaube, erstmal würde der Deutsche ja nicht Gadgets dazu sagen.
Stimmt. Was würde er sagen?
Er würde irgendwie so, fuck, ich weiß es nicht.
Mitbringsel.
Ja. Ich
habe Must-Haves.
Das ist noch so ein Deutsch, Englisch leider.
Ja, also ich hätte eins. Was mit so einer richtig soliden Strandmuschel?
Mhm, finde ich gut.
Auch so ein, also so ein, das hat sich halt durchgesetzt.
Ich weiß gar nicht. Deutschland ist gar keine Zeltnation. Also jetzt nicht wirklich.
Strandmuschel ist auch kein
Zeltcamper. Und die Strandmuschel ist halt so ein hybrides Ding aus. Ich habe ein Zelt, das mache ich aber auf dem Strand. Und es ist so, die Hälfte ist offen, wie so ein halbes Zelt eben, um so einen kleinen Komfort von, guck mal hier, ich kann mir ein bisschen Schatten leisten, ein bisschen zu flexen.
Hammer gut, um in Wäldern campen zu gehen, wo es Bären gibt.
Ja, Mann.
Einfach in so einer Strandmuschel schlafen. Dann kann der Bär nämlich auch nicht von außen ran, sondern der kann halt direkt rein. Du suggerierst dem Bär Offenheit und der Bär sagt so, Alter, mega nett, so, nee, gar keine Challenge.
Ich habe jetzt auch von hinten, also hier von Felix, der auch im Hintergrund sitzt, habe ich wahrnehmen können, dass der gesagt hat. Aber ich bin der genau gleichen Ansicht, dass eine Strandmuschel vor allem für jüngere Paare auch ein toller Unterschlupf sein könnte, um gewisse sexuelle Aktivitäten am Strand zu genießen. Ja,
aber die ist doch offen an einer Seite.
Ja, aber man kann das ja auch so clever in eine Bucht reindrehen oder da, wo ne, keine Leute sind. Stell dir mal vor, du hast am Strand und hast nur ein Zelt dabei, weil du nicht entdeckt werden möchtest. In diesem Zelt sind einfach so 70 Grad und du bist da am Bimsen. Aber Sex on the Beach, aber ohne Sand. Das ist ganz gut. Lifehack an dieser Stelle. Aber es wird halt derbe heiß.
Also sind Strandmuscheln eigentlich so ein bisschen so für Techtelmechtel?
Also könnte man schon benutzen.
Eine Bumsmuschel.
Eine Bumsmuschel, genau. Eine Strandmuschi.
Naja. Gut, aber dann würde ich das ja so als taktisch kluges Accessoire des Deutschen am Strand bezeichnen. Dann würde ich da gar nicht drauf rum. Das ist okay, dann ist das smart.
Schwierig ist es nur, wenn du die untergehende Sonne im Hintergrund hast und dann die Strandmuschel von hinten belichtet wird und dann alle Leute auf der anderen Seite, die zwei wilden Whamser quasi, die haben so ein kleines Schattenspiel. So kleine Anpuppen, aber zwei Körper, die ineinander glitschen. Greifen, stöhnen, ächzen und krächzen, eindringen, willig, hoffentlich.
Geil. Wow, was passiert hier? Okay. Was ist mit Klappstühlen? Klappstuhl ist auch so ein Ding, super.
Welcher
umständlich.
Welcher Klappstuhl?
Nee, ist schon ein großer.
Beschreib mal.
So ein großer, weißer Plastikklappstuhl.
Wie viel kostet der?
Was er kostet? Ja. Saubillig, weil ein Stück Plastik, das wird so zusammengeschmolzen und dann ist es diesen wahnsinnig groß. Und aus diesem weißen Plastik, meistens relativ schnell sehr dreckig und haben so Kratzer im Plastik.
Haben die einen Stoff? Also nee, ein Sitzkissen?
Nee. Also ja doch, nimmst du bestenfalls auch noch mit. So richtig hässliche Aufliegematten. Und dann hast du diese riesigen Klappstühle, wo man sich denkt, so, aber eigentlich wird auch so ein kleiner, es gibt ja diese, wir haben uns mal diese furchtbar hässlichen Camouflage zusammen Campingstühle gekauft,
ja.
Die so ein Stück Stoff sind mit so Stangen.
Ja.
Aber der Deutsche nimmt halt diesen ein Stück Plastik-Klappstuhl, nimmt er mit zum Strand. Er könnte sich auch in den Sand setzen, weil der ist relativ weich, aber er nimmt Klappstühle mit.
Ich weiß nicht, ob ich das cool oder nicht cool finden soll, um ehrlich zu sein, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, die mitzubringen ist. Und zwar sind es so Stühle, die keine Füße haben, sondern nur so ganz kleine liegen und du hast quasi dann nur noch eine Rückenlehne. Das kannst du auf dem Boden ablegen und dann hast du halt quasi einen Stuhl auf dem Boden direkt. Dann kannst du dich wenigstens anlehnen.
Das kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Die sind auch gar nicht so teuer. Da ist halt Funktion über Design und Prestige.
Gott sei Dank sind die nicht so teuer, weil der Deutsche ist ja klug. Der nimmt den natürlich nur einen Weg mit dem Stuhl, weil der ist ja aus Plastik, deshalb schmeißt er den Stuhl nachher nach dem Trip einfach ins Meer.
Stimmt.
Ja. Ja. Und dann sagt er so, ja, voll dumm, ich schlepp diesen riesen Stuhl doch nicht wieder zurück. Wie doof wäre das denn? So smart.
Was haben die Leute sonst noch an, wenn sie zum Strand gehen? Ich hab da eine Sache gesehen und das fand ich fast schon nostalgisch cool und hat mich so ein bisschen an meine Kindheit zurückerinnert, weil ich hatte auch sowas. Musste aber dann genau im gleichen Zuge schmunzeln, haben gedacht, Alter, derbe uncool, wirklich bescheuert. Und zwar, es gibt vor allem so Muttis tragen, das würde ich mal schätzen, die haben so Kappen, aber oben fehlt das Kopfteil und haben nur dieses Band.
Ja.
Und dann guckt so eine kecke Frisur bei so einer Karen, guckt dann raus.
Ja.
Und dieser Schirm aber ist viel zu groß.
Warum macht man das
die
eigentlich?
Die spielen das wahrscheinlich auch Tennis.
Das passt eigentlich nicht zum Deutschen.
Ein bisschen elitär, wannabe elitär.
Aber das macht keinen Sinn, weil eigentlich ist der Deutsche ja relativ praktisch veranlagt und wenn der Deutsche so doofe Caps trägt, die ich ja auch oder die wir ja auch sehr viel tragen, diese Dad Caps, ist es ja eigentlich, weil der Deutsche sagt, Obacht, Sonnenbrand auf dem Kopf, kriegst sonst einen Sonnenstich. Warum macht man oben ein Loch rein?
Durchlüftung vielleicht, ich habe keine Ahnung. Und zwar beim Tennis, also ich hatte sowas beim Tennis. Und dann hatte ich halt auch eine kecke Igelfrisur.
Vorne rum oder hinten rum? Vorne rum oder hinten rum? Also den Schirm.
Vorne rum. Because of sun.
Die nicht ins Gesicht soll.
Ja.
Okay.
Aber es war auf jeden Fall
mit Klett hinten,
angenehm.
Ne? Mit Klett
hinten. Klettverschluss hinten drin.
Das Feeling. Ja. So wenn ich es nachher beim Abbruch.
Also die Looks davon sind halt jetzt wirklich nicht sehr cool. Genauso wenig wie diese Mützen mit Fake-Haaren obendrauf.
Was mit Strohhut? Ist auch nämlich so ein deutsches Ding. Habe ich jetzt
hat
auch
mein
wieder
Vater
gesehen.
Jetzt.
Wirklich?
Ja, ich muss sagen, er sieht aber auch gut aus mit dem Strohhut.
Manfred, ich bin mir ziemlich sicher, dass du gut aussiehst damit. Ich will da gar nicht drauf rumreiten, aber hier sind leider sehr viele Leute, die haben so einen Stroh-Cowboy-Hut und der hat dann, da ist ja dann so ein Band drum und das Band wiederum ist eine Deutschlandflagge.
Ja, das war wahrscheinlich so ein Add-on bei so einer Bacardi-Flasche.
Ja.
Kriegst du eine Flasche und einen Strohhut umsonst.
Ja. Also der Deutsche, Alter, so krass. Ich hab heute machen, so einen Win
und dann
gemacht.
Hast du so 15 Dudes, die alle auf Malotze sind und die haben alle den gleichen Hut. Und dann weißt du ganz genau, die haben Bacardi eingekauft.
Ja, Mann.
Die sind hier zum Saufen.
Dann vorhin noch was sehr
mein
Gutes
mit. Bier ist übrigens fast leer. Just saying.
Wow. Wir lassen es hier richtig, richtig gut gehen.
Ah ja, ist gut.
Also, dann haben wir noch was vorhin was richtig Gutes reingespielt bekommen. Finde ich auch so ganz gut runtergebrochen. Wir haben uns darauf geeinigt, weil wir uns nicht spezialisieren wollten auf eine Sache.
Ja.
Ganz kurz, wenn ich sage wir haben uns, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, in zwei Teams aufgeteilt, die sich hier an zwei verschiedenen Stellen des Hauses getroffen haben, um Sachen rauszusuchen, die super deutsch sind im Urlaub. Mein Team hat noch rausgesucht, irgendwas zum Aufpusten. Der Deutsche hat immer irgendwas zum Aufpusten dabei. Sei es, vielen lieben Dank, da kommt
Dankeschön.
Schon neues Bier.
Das stelle ich mal zu dir rüber.
Irgendwas zum Aufpusten, das heißt, so, da gibt natürlich die klassische Matte, diese Aufpustmatte, diese Matte, die dann diese Löcher drin hat und die Löcher da drin sind so bunt.
Was für eine Matte? Du meinst eine Luftmatratze?
Ja, eine Luftmatratze.
Und eine die Matte.
So, ja, so eine Luftmatratze.
Matte ist erstmal eine Frisur.
Ja, so. Und die Frisur ist unter deiner komischen halben Kappe und währenddessen liegst du auf dieser, weil der Deutsche ja auch im Meer die Kappe auflässt, wenn er aufs Meer geht. Und da sind halt diese Löcher in der Matte und die sind so bunt. Ansonsten gibt es noch so Tiere, wie so ein aufblasbares Krokodil.
Stimmt, ja.
Dann noch diesen pinken Pelikan, wie heißt das, was ist das für ein Tier?
Nee, Flamingo.
Flamingo. Ja, und sonst alles andere, was man noch aufpusten kann.
Ich kenne auch so Donuts.
Donuts?
Also Eis, eine Eiswaffel mit Kugeln.
Oh ja.
Pommes, habe ich auch schon mal gesehen.
Pommes?
Ja.
Oh.
Was ich vermisse, ist ein großer Penis. Ich habe noch nie einen Floaty dick gesehen.
Ja, weil das ist, also da würde der Deutsche ja Offenheit suggerieren, die irgendwie da fehlt, die wird deplatziert.
Im Sinne von, hey, ich bin so open-minded und ich habe kein Problem mit
Deshalb
Genitalien.
Deshalb gehst du sicher nicht an den Strand als Deutscher. Also du gehst da hin, du hast dein ganzes Essen dabei, lässt ein bis zwei Plastikstücke einfach liegen, die dir halt so einfach liegen geblieben sind, Bananenschale, weil du als Deutscher sagst, hey, ist biologisch abbaubar, das kann man doch ruhig liegen lassen. Du gehst dann nicht dahin, um irgendwie zu sagen, so, ey, ich bin heftig open-minded und hier, ich gehe jetzt mal aufs Wasser mit meinem gigantischen Riesenpimmel und schwimme mal ein bisschen raus. Das ist einfach die falsche Message.
Schade.
Ja, sehr schade. Warum haben wir keinen gigantischen Riesenpimmel mit? Denkt hier eigentlich eine Person mit? Das wäre doch mal ein Ding gewesen.
Wir haben einen gigantischen
Riesenpimmel. Wir haben einen gigantischen Riesenpenis dabei. Das hat uns keiner gesagt bisher. Ich meine jetzt nicht, ach so, nee, ich meinte jetzt einen zum Aufpusten.
Was mich zur nächsten Thematik bringt, warum haben Väter nie coole Badehosen? Also irgendwie, das ist immer zu wenig Stoff. Das ist immer zu sehr, hey, das haben wir auch schon in den 80s getragen. Warum denn jetzt nicht heute noch? Ich meine, das wiederholt sich doch alles. Glaubt ihr, glaubst du, wir sitzen hier gegenüber, glaubst du, dass wir irgendwann mal diese
drei... Speedo, sag's doch, wie es sprichst doch aus.
Aber Speedo ist ja nur eine Marke. Es ist ja eigentlich überhaupt nicht die Badehosenart.
Ja, aber es gibt das ist keine Marke, es ist ein Lifestyle. Speedo-Badehosen sind ein Lifestyle.
Damn right it is.
Alter, das
mit,
ist so
mit
schnell.
Klappsonnenbrillen nach oben.
Ja, nee, das ist
praktikabel.
Ich kann sagen, ich möchte sie nicht tragen, weil das ist bei mir noch so eine Beinverlängerung, die ich einfach nicht brauche. Mhm. Es ist noch mehr Bein.
Aber Beine sind ein Schönheitsideal, also, ne?
Ja.
Und wer schöne Beine hat, der.
Ja, ich habe keine schönen Beine.
Kriegt immer den besseren Job.
Ist das so, ja?
Das ist so. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Nee, ich möchte das nicht. Weil ich auch, weiß nicht, bin ich auch nicht schnell genug. So. Ich finde es auch gut, wenn das so irgendwie so Athleten oder so oder Athletinnen halt irgendwie tragen ist.
Aber du warst doch mal Schwimmer.
Ja, ich weiß.
Was hast du da angehabt?
Gar nichts.
Ja.
Ich war der Einzige, der bestimmt die ganze Zeit, Niklas, zieh bitte deine Badehose wieder an. Ich bin aber so windschnittiger.
Ich fühle mich frei, so wie Gott mich geschaffen hat. Ich lasse mich von keinem System einzwängen.
Tatsächlich damals, als ich noch im Schwimmverein war, ich war jetzt 12 Jahre im Schwimmverein, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, und
jetzt pass mal auf.
Und da habe ich tatsächlich so eine enge Badehose angehabt. Das war keine Speedo, aber gibt da noch das Mittelstück. Das ist keine Speedo, sondern das ist wie so eine enge Boxershort.
Ja.
Und die habe ich getragen.
Okay. Ja, ich hatte auch so welche an.
Hab richtig süßen Knackpo drin gehabt.
Das glaube ich.
Recht jung war. Ja.
Aber ist es nicht ein bisschen lose dann unten? Dass es flattert, weil.
Nee, super tight.
Ja, super tight?
Ja, ja.
Auch bei dir?
Ja. Ja. Sehr, sehr tight, sehr, sehr eng und sehr windschnittig und bin ich sehr schnell mitgeschwommen. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also. Ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, um zum nächsten Punkt zu kommen. Da muss ich mir jetzt aber an die eigene Nase fassen, weil das war exakt meine Reaktion, als wir das erste Mal hier über die Insel gefahren sind. Und ich glaube, das ist auch ein klassisches deutsches Ding. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber der Deutsche ist grundsätzlich erstmal sehr überrascht, dass es hier auch Lidl und Aldi gibt.
Ja, das stimmt. Aber geht auch immer da rein. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Auf jeden Fall.
Möchte einkaufen, möchte irgendwas zum Grillen hier. Da geht er doch nicht in den spanischen Supermarkt und sagt, execute me, have you something for the cooking.
Ey, wir sind hier rübergefahren und dann hieß es dann so, ja, wir lassen uns noch was einkaufen gehen. Und dann kam direkt der erste, hier gibt's Aldi. Und direkt rein da. Und dann freut man, dann geht man durch den Aldi und er freut sich erstmal daran, wenn man Produkte findet, die es bei uns, in Anführungszeichen, die es ja bei uns drüben auch gibt. Und die werden erstmal eingepackt. Auch wenn man das gar nicht mag oder nicht trinkt oder so, einfach mal rein. Das ist gute deutsche Qualität.
Die Angestellten an der Kasse sind Spanier. Und alle anderen im Laden sind auch Deutsche, die dann genauso deutsch über Sachen. Und man hat so ein bisschen degradierende Blicke der anderen, vielleicht auch älteren Generation hier verspürt. Also so habe ich das empfunden. Als wir da drin waren und auch über diverse Artikel uns lautstark unterhalten haben, dann waren noch so Rentnerpaare drin, die offensichtlich wahrscheinlich hier ihre Rente genießen und ordentlich einen von der Seele chillen. Die waren so, ja, die Touris, die Jungspunde.
Das hat aber so eine das hat einen doppelten Effekt. Also, weil man geht durch den Laden, sieht Sachen, die man kennt und denkt sich, oh, das kenne ich, das kaufe ich vielleicht. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der, also sei es jetzt hier in Spanien, aber sei es auch zum Beispiel in Holland, gehe ich durch den Supermarkt und wenn ich irgendwas sehe, was ich noch nie gesehen habe, und dann finde ich das irgendwie fancy, schmeiße ich das auch direkt rein. Ich habe zum Beispiel eine riesengroße Chipstüte gekauft, in der zwei Chipstüten waren. Was umwelttechnisch das Verwerflichste der Welt ist, aber mein deutsches Hirn hat gesagt so, Alter, was?
Du sparst an dieser Stelle.
Und zwei für eins,
Angebote.
Oh Gott.
Solange der Vorrat reicht, jetzt eine Reklame.
Ich bezahle eins und krieg zwei, oh. Ja, habe ich gekauft, tut mir leid.
Ich fand mich im Supermarkt ziemlich
windschnittig.
Auch, aber jetzt ein bisschen, ich fand es überfordernd. Also ich war mit Julian einmal in einem Supermarkt hier in so einem spanischen, der war gegenüber vom Aldi, weil wir ja eben einmal schon im Aldi drin waren. Da haben wir gesagt, nee, lass mal in den anderen Supermarkt gehen, because of local food und sowas. Nicht, dass Aldi ausschlaggebend oder ausschließlich deutsches Essen dort verkauft. Haben wir uns gedacht, lass uns einfach mal andere Sachen probieren, die wir vielleicht nicht kennen. Und ich fand es dementsprechend schwierig, weil die Aufbereitung oder die, ja, wie Regale eingeordnet sind in Deutschland mit den Produkten, die man halt schon öfter gesehen hat, da weiß man sofort, welche Wort, Bild, Marke, Sprache mir bekannt ist und dann greife ich danach. Und das war super schwierig und eine absolute Reizüberflutung, weil ich in den Regalen einfach nichts kannte. Klar, ich erkenne jetzt, dass das eine Ananas ist und das ist eine Ketchupflasche, ja, aber wenn du vor einem Käseregal stehst und da ist alles verpackt, da verstehst du auch wahnsinnig wenig. Da bin ich leider, und das würde ich ganz gerne, ein bisschen mehr Spanisch sprechen können. Ich habe Spanisch Grundkurs 1 und Grundkurs 2 in der Uni gehabt und davon ist absolut gar nichts hängen geblieben. Nichts.
Ja, ich hatte gar nichts.
Ich kann sagen, ¿dónde está la música?
Ich habe nach wie vor ein Latinum, also möchte ich auch nochmal kurz an der Stelle sagen. Punkt.
Hilft's dir?
Nein. Noch nie. Nee, es hat mir nicht mehr geholfen, als ich hatte. Also selbst als ich dann eine Klausur schreiben musste, hat es mir auch nicht geholfen, dass ich das Fach habe. Es hat mir einfach nicht geholfen. Es war da. Ich muss das machen. Ich wollte nochmal an dieser Stelle Shoutout an jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt darf ich's ja. Ich glaube, mir kann keiner mehr was. Shoutout an unseren ehemaligen Direktor. Ich sage seinen Namen aber nicht. People from Kevlar Town will know. Sie haben einfach keinen Französischkurs eröffnet. Ich wollte unbedingt Französisch lernen und sie haben gesagt nein, weil nur 8 Leute gesagt haben, sie würden gerne Französisch lernen. Dann hat er gesagt, das ist zu wenig, lass die mal alle Latein machen. Jetzt habe ich so ein scheiß Latinum, damit könnte ich vorm Eiffelturm stehen und da Leute mit meinen absolut geilen Französischkenntnissen, also mit so einem Mittelstück zwischen Deutsch-Französisch glänzen und mir da irgendwie Sachen kaufen und mir da einen Kaffee bestellen auf Französisch und das wäre so geil. Das mache ich richtig sauer und auch traurig.
Du kannst bei mir Französisch Nachhilfe bekommen.
Boy.
Ich könnte dir auf Französisch wahrscheinlich einen Kaffee bestellen. Das schaffe ich noch. Egal, wir sind in Spanien und da gelten andere Regeln.
Genau, denn noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir rausgefunden haben und das finde ich auch sehr zutreffend. Als Deutscher glaubt man immer, den Lifestyle eines Landes zu erkennen. So sagt man zum Beispiel so Sachen wie, oh, so Tomaten, die kriegst du in Deutschland nicht.
Die sind ja besonders lecker. Oh, Wahnsinn, was für große Avocados die hier haben.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Oder also, gestern sind wir mit dem Auto zum Strand gefahren und dann sind wir durch so ein kleines Dörflein gefahren und da war eine Bar und da saßen so ein paar ältere Herren draußen und waren irgendwie ein Bier am Trinken oder so. Und wir im Auto direkt so, ey krass, ne, die sitzen hier einfach Mittagsstunden und sind am Saufen so in der Sonne, Alter, was ein Lifestyle. Und das so, ja, das ist so. Habe ich jetzt einmal hier gesehen am Straßenrand. Ziegen.
Das muss anscheinend ein Lifestyle sein.
Ja.
Oder Schafe, die irgendwie in schattigen Feldern stehen. Wahnsinn, ja, dass dir nicht zu heiß ist.
Und dann kommst du nach Hause und sagst so, ey, die Spanier, die sind drauf, Alter, mittags schon besoffen, Ziegen im Garten, Strände so schön wie nirgendwo. Das ist wirklich der Hammer, die Spanier. Und die Spanier denken sich so, Digga, Alter, was ist los mit euch?
Das ist ganz normal, jetzt, also...
Klar sind wir mittags besoffen. Ihr nicht, ihr Bauern.
Da steht der deutsche Familienvater 12 Uhr mittags mit seinem Deuter Rucksack und Trinkschlauch im Anschlag da und sagt, ich bin immer schön am Hydrieren, nicht dehydrieren.
Ihr müsst auch mal Wasser trinken.
Ihr müsst auch mal Wasser trinken.
Ihr müsst Deutschen den Spaniern noch Tipps, wie sie es vielleicht besser machen können.
In Germany we do this way.
Ja.
We do it different.
Of course, in the evening we also drink some beer because with friends, that's a very nice thing. That's a very nice thing. It's German, drinking beer, helles. Helles, we say in Germany. Hast du noch eine Sache rausgefunden über Deutsche?
Ja, ich habe mir gedacht, wie die deutsche Familie einfach mal so aussieht und auftritt. Und zwar habe ich mir dann natürlich nicht nur die Gadgets angeschaut, sondern auch mal kurz geguckt, was für Hautunverträglichkeiten und generelle Unverträglichkeiten auch die Kinder einfach so mitbringen. Das sind einfach richtig bleiche Kinder, die haben wahrscheinlich Asthma, Neurodermitis und eine Sonnenallergie. Und dann haben die auch absolut keinen Spaß, weil die in der Sonne dahin schmelzen. Sonst auch noch nie wirklich Sonne gesehen haben, weil sie nach der Schule auch noch zum Förderunterricht für Geige, Klavier und Ballett gehen müssen.
Ja, oder mit dir. Dann fährst du hier nach Spanien, dann musst du erstmal durch 3 Supermärkte tingeln, weil du für unser Kind hier noch laktosefreie Milch irgendwie besorgen musst.
Ja, beim Aldi gab es aber Hafermilch. Easy going, habe ich an der Verpackung nämlich erkannt. Kenne ich ja.
Ja, du hast relativ schnell zugegriffen. Da habe ich auf jeden Fall deutlich länger gesucht. Ich gedacht, oh fuck, jetzt kann er auch noch Spanisch.
Da war ein riesen Haferkorn drauf.
Ja, das hab ich so nicht gedeutet. Hätte auch eine Nussmilch sein können. Haselnussmilch.
Gibt's, glaube ich, vielleicht jetzt nicht so häufig.
Ja, guck, wir sind ja auch in einem neuen Land. Da weiß man ja, bin ich erstmal positiv überrascht. Die Spanier, heftig, die haben Haselnussmilch. Habt ihr das gewusst? Und zack, ist dann einfach so. Und da passt auch der nächste Punkt zu, was du gerade gesagt hast. Denn als Deutscher hast du erstmal gesundes Misstrauen anderen Kulturen gegenüber. So sagt zum Beispiel einer aus unserer Truppe, den ich jetzt hier nicht outen will.
Der hat wer hat's gesagt?
Ich sag's nicht.
Ich mache ein Ratespiel nach der Folge.
Nee, ja, mach nach der Folge. Ich will die Person nicht judgen, aber er hat den wahrlich wunderschönen deutschen Satz gesagt, hier kaufe ich kein Fleisch, weil ich traue den Kühlanlagen nicht. Wie scheiße ist das?
Kurz die Spanier essen nur Gammelfleisch.
Ja, die Spanier,
ist bei denen ist doch viel voll, zu warm, die haben überhaupt keinen Strom.
Wie willst du denn hier Fleisch lagern? Alter, das ist mega heiß. Also ich glaube, dass die Kühlkette von denen hier nicht so gut funktioniert.
Also in anderen Ländern ist es aber tatsächlich dann doch irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt. Also ich war ja schon einmal in Vietnam und da ist auf jeden Fall, was Kühlung angeht, das ist so ein bisschen schwieriger. Und da vielleicht das Fleisch zu essen, ist jetzt mit unseren recht verweichlichten Europäer-Mägen ein bisschen schwierig.
Ja, und wie man ja weiß, ist ja Mallorca ist ja das spanische Vietnam.
Das stimmt, da hast du absolut recht.
Ja.
Da kennt sich nicht aus.
Wenn man schon mal in Vietnam, also Leute, die schon mal in Vietnam waren, die wissen einfach, in Spanien sollte man kein Fleisch essen, weil die Kühlkette ist für den Arsch. Also don't.
Wo du gesagt hast, großes Misstrauen der Deutschen, finde ich so interessant, wie stramm eine Handtasche in der Innenstadt getragen wird oder so eine Umhängetasche, aber die ist immer vorne. Man sagt, das musst du unbedingt vorne tragen, Hand drauf, sonst wirst du ausgeraubt.
Was hat so ein Deutscher alles in seiner Bauchtasche?
Ein Stadtführer, ein Handy, eine kleine Digicam, die mit 6 Megapixel beschissene Blitzbilder schießt.
Dann seine ganzen Reisedokumente in einer Klarsichtfolie.
So eine kleine Medikamententasche, Antiallergikum, falls man eine spontane Allergie ausbricht.
So
man sagt, die spanischen Tomaten sind besonders spritzig, die schießen dir auf jeden Fall die Lippen unter die Augenbrauen. So ein Ding im Gesicht.
Und den Haustürschlüssel, aber aus Deutschland. Den
trägt man
ja in der Bauchtasche mit sich. In so einem kleinen Geheimfach. Das ist auch außen von der Bauchtasche, aber es ist halt hinten, also da, wo der Penis oder die Vulva liegt, da ist noch eine kleine Geheimtasche, wo sich der Deutsche denkt, Alter, da kommt niemand, da kommt niemals jemand drauf.
Wollen wir ganz kurz über deine Kopfbedeckung sprechen, weil die ist ja jetzt auch nicht wirklich...
Schön, dass du es ansprichst.
Irgendwie anders, irgendwo sonst her, sondern das ist halt auch eine a German thing of living.
Ich habe mir gedacht, heute ist halt das große Sommerspezial von Dudes und da muss ich natürlich, richtig gekleidet sein. Und da ich ja sonst immer Caps trage, wie wird mir das jetzt? Achso, ich dachte gerade, ich muss jetzt eine Kappe aufziehen. Nee, ich bin jetzt der Deutsche im Urlaub und dementsprechend möchte ich mich auch verhalten und möchte auch aussehen. Und da möchte ich natürlich, ich finde, wenn man dann auf anderen rumhackt, muss man sich ja selber auch vielleicht so ein bisschen in sein Opfer reinversetzen. Sei es der Bär, das Pferd, die Mücke, der Deutsche. Und da repräsentiere ich halt den Deutschen. Ich bin auch der Deutsche im Urlaub, ist auch okay.
Ja, das stimmt.
Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Hast du noch was? Also hast du noch was zum Thema deutsche Touris?
Deutsche Touris? Ja. Und zwar, aber das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, das ist, wenn der Deutsche irgendwas mal wahrscheinlich noch zu Hause während des Buchungsprozesses oder während der Planung hat er mal gelesen. Von einer Hotelanlage, von irgendeiner Fluglinie, von irgendeinem Service, wo er gesagt hat, oh, this sounds very interesting. Heike, da sollten wir unbedingt mal hingehen und das mal ausprobieren. Und vor Ort ist er dann wirklich... so deutsch, dass er schon fast unverschämt wird, weil er sagt, so I have read this on the internet that you do the massage after the eating, so we would do that right now. Und dann steht aber irgendwie dann im Kleingedruckten von wegen so, ja, das geht aber nur ab einem Mindestbestellwert von weiß Gott ich wie viel Geld. Und dann ist der Deutsche also richtig angepisst und möchte auf seine Prinzipien beharren, wobei er nicht nur deswegen nach Spanien gefahren ist, aber es eindeutig auf diese Karte spielt von wegen, nein. Das habe ich so bestellt, das wollte ich so. Das möchte ich jetzt auch so.
Man darf, glaube ich, wirklich einfach in solchen Urlaubsorten, wo die Deutschen sehr präsent sind, darf man nirgendwo hinfahren, wo du irgendwas zu im Internet findest. Ich glaube, du musst bestenfalls komplett in die Prärie fahren, dann stellst du irgendwo dein Auto ab und gehst einfach mal fußläufig in irgendeine Richtung. Ich glaube, dann könnte es noch sein, dass du irgendwelche Spots findest, wo man sagt, oh ja, okay, geil. Aber so alles, was irgendwie ausgeschildert ist und was man auf einer Karte findet, da hat der Deutsche schon, da liegen schon 5 deutsche Handtücher.
Könnte man vielleicht mit einem VPN-Server irgendwie einen Zugriff von einem anderen Land suggerieren, weil der deutsche Algorithmus über spanische Geheimstrände leider zu vorbelastet ist. Und der Spanien, das ist so eine Verschwörungstheorie, die ich jetzt aufstelle, aber die spanische Regierung möchte halt auch die Touris, die kaufkräftigen Touris in den Touri-Hotspots, um da Geld auszugeben. Deswegen werden die alle da reingepfercht. Und die Spanier selbst, die haben dann ihre Strände, wo man tatsächlich noch ruhig chillen kann.
Frage? Was ist ein VPN? Deshalb habe ich den Rest des Satzes nicht verstanden.
Das ist so ein, stell dir vor, ein VPN ist wie so ein Tor, durch das du durchgehst, um ins Internet zu kommen. Und dieses Tor kannst du künstlich in einem anderen Land aufstellen, wo du sagst, ich suggeriere jetzt dem Internet-Eingang und meinem Computer, dass ich zum Beispiel in Nordkorea bin, weil man ja da so viel Freiheit hat.
Komme ich durch dieses Tor auch ins Darknet?
Nee, das ist dann ein anderer Browser. Aber das ist sowas Ähnliches, ja. Also nicht sowas Ähnliches wie VPN.
Ich lerne so krass schnell.
Ist egal.
Ey, David, ich habe, falls wir noch Zeit dafür haben,
ja,
noch eine kleine Geschichte dabei. Außer du wolltest noch was zu den deutschen Touris sagen. Die haben jetzt aber schon heftig gerandet, so, das ist natürlich, die haben jetzt schon einiges abbekommen.
Die können einem auch einfach nur leid tun.
Ja, die haben jetzt auch ihr Fett wegbekommen. Ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht, die hat es leider nicht in die letzte Folge geschafft, weil da hatten wir Laura zu Gast und da hatten wir leider sehr wichtige andere Dinge zu reden. Zum Beispiel Stuhlgang, 60 Minuten.
Ich fand's wahnsinnig.
Also ich fand's super. Ich fand's augenöffnend, ich fand's schön, ich fand's befreiend. Ich glaube, ein paar Leuten ist wahrscheinlich das
Essen wieder rausgefallen, ja, aus dem Mund.
Ja. Wir waren ja letztens nochmal in Kevlar zusammen, in meinem Heimatort. Und da haben wir dann abends auch ein paar Freunde von meinem Vater getroffen, unter anderem Klaus, ist so der beste Freund von meinem Vater.
Guter Mann.
Und wir waren kurz vorher noch mal kurz so ein bisschen durch Kevlar und waren dann auch kurz am Freibad.
Ja.
Kevlar hat ein Freibad. Und ich hatte dann irgendwie, weil ich Lust hatte, mit David was Aufregendes zu erleben, habe ich dann irgendwie so direkt gesagt, ey, weißt du, was wir früher gemacht haben als Jugendliche? Wir sind ins Freibad eingebrochen nachts. Eingebrochen, das ist nicht, wir haben jetzt nicht, weiß nicht, wir sind mit dem Auto in den Zaun gefahren und dann irgendwie...
Ich wollte sagen, dass ihr irgendwie mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen habt, aber gut, du fährst mit Autos gegen Zäune.
Ja, das war jetzt die extreme Wahl. So wie sind wir früher in Sachen eingebrochen. Wenn man früher in den Club nicht reinkam, ist man einfach mit dem Auto durch die Tür.
Man wusste, wo der DJ steht, an welcher Wand.
Genau, richtig.
Von hinten reingeballert.
Es wird dir eine Leere sein. Auf jeden Fall fand ich das eine mega geile Idee, dass man sagt, ey, lass mal abends ins Freibad, also über den Zaun, und dann gehen wir einfach schwimmen im Dunkeln im Freibad, voll crazy, und dann nochmal jung fühlen und so. Und das fanden wir irgendwie eine richtig coole Idee, und so haben wir dann abends, als wir dann auch so ein paar Freunde von meinem Vater getroffen haben, die Diskussion losgelöst, inwieweit es denn wirklich verwerflich ist, abends ins Freibad zu gehen. Und da kamen wir erstmal auf das, eigentlich als Ergebnis, das ist jetzt nicht so schlimm.
Erstmal finde ich es mega schade, dass ich das nie gemacht habe. Ich bin noch nie in ein Freibad eingedrungen. Ich glaube schlicht und ergreifend, da ich ja doch schon sehr deutsch erzogen wurde, dass es mir auch schnell eingetrichtert wurde von meiner Mutter, beim Rausbringen der Spinne im Glas unter der Postkarte, ne, es war im selben Satz, hat sie auch noch gesagt, David, und man bricht auch nicht in Freibad ein.
Ja.
Direkt. Und dann bin ich da auch nie reingegangen.
Ja, ich auch nicht.
Freunde also von mir sind eingebrochen und haben dann irgendwie meinte, ja, da ist ein Loch im Zaun, da muss er da drüber steigen und dann kann man da.
Da ist ein Loch im Zaun und da steigst du drüber?
Ja.
Schlaue Freunde.
Ja, ich habe da wirklich auch sehr viel.
Oh, da ist ein Loch im Zaun, hier können wir drüber und klettern hoch. Und
ja, spielen. Ja, jetzt macht euch nicht lustig hier.
Oh Mann, die Kinder aus Bayern, oder?
Die Dorftrottel.
Ich war auch.
Naja, anyways, die sind da halt.
Wir kamen auf jeden Fall zum Schluss, dass es erstmal nicht schlimm ist, weil abends bist du halt im Freibad, ja, und dann springst du nochmal rein und dann ist es halt erstmal nicht so schlimm. Und dann hat uns Klaus eine Geschichte erzählt, dass es wohl eine Zeit lang so war, dass so viele Leute nachts in das Freibad in Kevela eingestiegen sind, dass der Bademeister irgendwann nachts einfach die Türe offen gelassen hat. Vom Freibad, damit, weil er gesagt hat, ey, fuck jetzt so, die steigen mir alle über den Zaun, dann hat sich da mal jemand beim über den Zaun steigen, hatte die Person einen Ring an.
Triggerwarnung,
ihr hört trotzdem zu. Hatte einen Ring an, ist über den Zaun gehüpft und den Rest könnt ihr euch denken, weil der Ring leider am Zaun hängen geblieben ist und so auch alles, was am Ring dran hing. Und dann hat der irgendwann gesagt, ey, fuck it, Alter, wenn die nachts ins Freibad wollen, dann geht halt rein und schwimmt eine Runde, aber macht bitte die Tür wieder hinter euch zu, wenn ihr geht. Und das hat eine ganze Zeit lang irgendwie funktioniert und war okay und war jetzt auch nicht so drastisch, bis irgendwann. Und das hat dann leider auch unsere Pläne so ein bisschen verworfen, dann nachts ins Freibad zu gehen. Hat dann irgendwann der Bademeister feststellen müssen, dass jemand in so einer Nacht- und Nebelaktion leider nachts auf das 3-Meter-Brett geschissen hat. Und dann war so, hat der Bademeister gesagt, so, jetzt reicht's. Was, ich mache hier die Tür auf, ihr könnt hier schwimmen und ihr kackt mir aufs 3-Meter-Brett. Und das ist die Story, wieso die Tür des Freibades in meinem Heimatort Kevela dann wieder für immer versiegelt wurde.
Welche Person, erstmal unabhängig ob Mann oder Frau, welche Person hat den Mut und die Dreistigkeit in einer Nacht- und Nebelaktion, ich hoffe, das war nachts und nicht tagsüber, einfach auf dieses Ding zu kacken?
Und warum? Also mit welcher Intention?
Absolut keine Ahnung.
Vielleicht ist es natürlich ein majestätisches Gefühl, was man erstmal einmal erleben muss, dass man sagt, Alter, ich war auf so einem 3-Meter-Turm, krasse Aussicht. Und hab dann da drauf gekackt.
Es gibt bei Extremsportarten, also ich kenne das aus dem Skateboarden, da, wenn jemand einen Trick macht, dann nennt man das einen, also dass er never been done.
Ach so, ja.
Dass
ja,
das
ja,
noch
ja.
nie jemand gemacht hat, ist quasi so ein Moment, um zu sagen, ey, ich bin der Allererste. Und wenn du halt ne, die Idee hast, vielleicht auch nicht ganz im nüchternen Zustand, dann ist das eine pure Euphorie. Dann musst du das durchziehen. Und wichtig. Dann denkst du nicht lange nach, sondern kackst einfach aus.
Vielleicht hat die Person ja auch einen Weltrekord aufgestellt. Ist jetzt im Guinness World Record Buch erste Person, die auf ein 3-Meter-Brett geschissen hat.
Guinness World Record Eintrag, da die Person die meisten 3-Meter-Türme
beschissen hat.
Ja. Hält da wirklich eisern an dem Rekord fest.
Und das ist wirklich auch, das kann man auf ein größeres Weltbild ausdehnen. Wenn du halt den Leuten eine zu lange Leine lässt, dann gibt's halt immer 1 bis 100 Personen, die halt einfach die besten Möglichkeiten leider so in den Arsch treten, indem sie halt irgendwas so dumm, also so Absurdes machen, dass du denkst, das hätte ich nicht, also da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber
ist man dann positiv oder negativ überrascht? Oftmals von der Fantasie und vielleicht sogar Kreativität vieler Leute, dass man sagt, das ist krass.
Nee, schon negativ. Also ich weiß nicht, jetzt.
Also es gibt ja noch einen Club in Köln, da hat auch jemand mal vorm DJ-Pult hingekackt. Ja. Und da hat sich der Clubbesitzer gedacht, pass mal auf, das ist so eine bodenlose Frechheit. Ich montiere da jetzt eine Klorolle.
Das wäre mega witzig. Sehr gute Reaktion auf so ein Happening. Das war ein Silvester. Hat jemand da in die Ecke geschissen? Also
wirklich,
im Club?
Das ist wirklich grauenhaft.
Und dann haben die da eine Klorolle an die Wand gemacht. Das fand ich eine sehr sympathische.
Ich weiß, dass Freunde bei mir aus der Heimat früher beim Bestellen des neuen Drinks gegen die Bar unten gepisst haben.
Boah, fuck, Alter, warum?
Ja, nur weil voll dicht.
Boah, ist das grausam. Ja. Gut, aber es ist halt wie ein Tier, was sein Revier markiert. Ja, also ich sag mal so, ein vielleicht war es auch ein Bär. Vielleicht ein Bär. Deshalb würde ich sagen, macht die Türen wieder auf am Freibad. Es war doch gar nicht klar. Könnte doch ein Bär sein, der ist aufs 3-Meter-Bett geklettert, hat dann gemerkt, boah, ist das hoch. Und hat dann einfach Angstschiss bekommen. Das ist meine Theorie. Realistisches Szenario.
Ist es jetzt noch cool, ins Freibad einzubrechen? Ist es noch immer noch zu vertreten? Kann man das machen? Darf man das machen? Soll man das machen? Erstmal natürlich können wir diese Empfehlung nicht aussprechen, weil es dennoch rechtlich gesehen Hausfriedensbruch wäre. Ist kein Konjunktiv. Es ist Hausfriedensbruch. Also ihr könnt dafür belangt werden.
Deshalb empfehlen wir es euch nicht.
Keine Heldentat, kein Kavaliersdelikt, um zu sagen, den Freibadbetreiber, den zeige ich. Es ist nicht so, als würdet ihr mit Nestle irgendwie in einen Streit gehen oder in... Ne?
Außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr ins Freibad einbrecht und da irgendwie euch jemand ankackt, ist halt relativ hoch. Also deutlich höher als außerhalb vom Freibad. Mhm. Das wissen wir jetzt. Deshalb geht bitte nicht nachts ins Freibad.
Nein, stellt euch immer mal vor, ihr seid im Freibad nachts und euch passiert irgendwas.
Ihr rutscht auf Kacke aus zum Beispiel am Beckenrand, fallt auf den Hinterkopf.
Der elterliche Finger, der erhobene Finger von wegen, nein. Aber warum denn nicht tagsüber? Reicht dir das denn nicht? Was ist denn da der Kick, dass du nachts ins Freibad musst? Da siehst du auch gar nichts. Soll ich muss aber eine Strandmuschel aufbauen, ein bisschen fummeln, dass das klar ist. Ich habe mein erstes Date und ich habe Popcorn dabei.
Deshalb ist der Deutsche auch so ein schlechter Einbrecher im Freibad, weil er dann einfach kurzerhand seine ganzen Sachen aufbaut. Strandmuschel, Klappstühle, kommt mit dem Strohhut und baut alles auf und wird dann erwischt. Und weil er nicht mehr alles schnell genug abgebaut bekommt. Deshalb an alle Freibadbesitzer in Deutschland, macht euch keine Sorgen. So, liebe Leute, jetzt habt ihr ja genug gehört. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Urlaubsfeelings, warme Gefühle nach Deutschland schicken können. Aber auch mittlerweile auch woanders hin, ne?
Genau,
Schweiz, Österreich.
Ganz,
wir sind ja mittlerweile
Welt
überall am Charten.
All over the globe.
Ey, wir sind so am Charten und am Trenden, ey, in so vielen Ländern. Das ist so crazy. Deshalb, ich weiß gar nicht, wen wir mittlerweile alles grüßen müssen. Deutsche Charts, nominiert für den Podcastpreis, österreichische Charts, wo waren wir noch?
Da
sind wir ja überall und deshalb bitten wir euch an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, egal wo ihr herkommt, dann abonniert bitte diesen Podcast-Account, das ist ganz, ganz wichtig und hilft uns sehr und erzählt es vielleicht auch mal ein paar Freunden und schickt uns mal hin und her zu anderen.
Für alles Weitere folgt uns gerne auf Niklas und David auf Instagram, das ist so unsere Sache, wie wir das so sagen. Folgt uns gerne auf Instagram, schreibt einen Kommentar, macht, wie es ihr haben wollt und machen wollt. Wir, glaube ich, springen jetzt erstmal wieder in den Pool.
So ist es.
Und wünschen euch einen feuchtfröhlichen, schönen Wochenbeginn.
So ist es. Kuss auf die Nuss, cheers und wir singen.